Hey guys, and welcome to the FBF podcast. In this show, we talk about crucial topics regarding the future of human existence and introduce you to people who are as fascinated by future as we are. And today, I am very, very pleased to, having interviewed Robert Repholz. He is a German entrepreneur, and this is why we did the interview in German. So I'll switch to German now. Willkommen an alle deutschen Zuhörer. Ich freue mich, euch heute jemanden vorstellen zu können, den ich vor einigen Monaten auf einer Veranstaltung an der WHU kennengelernt habe. Und ja, lasst uns einfach mit dem Interview anfangen. Wir haben sehr viel über sein Unternehmen geredet, dessen Namen ist Optilize. Wir haben sehr viel über ihn als Person geredet. Ich denke, ihr könnt sehr, sehr viel mitnehmen aus dem Interview, was Unternehmertum angeht, aber auch was die Zukunft von Marketing und Werbung angeht. Also wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Und ja, ich würde mich über jegliches Feedback freuen, wie euch die Interviews bisher gefallen haben und ob euch dieses Interview speziell mit Robert gefallen hat, ob was ihr daraus mitnehmen könnt. Teilt es mit Freunden, sodass möglichst viele Menschen von dieser Folge profitieren können. Jetzt labere ich nicht mehr lange und wünsche euch viel Spaß.
Es ist mir eine Freude, heute auf dem FBF-Podcast Robert Repholz willkommen zu heißen. Robert ist ein Paradeexemplar einer Spezies, welche in den letzten Jahren nahezu exponentiell gewachsen ist, der Berliner Startup-Gründer. Zusammen mit Martin Twellmeier ist er Kopf eines Unternehmens, das 2015 gegründet wurde und den Namen Optilize trägt. Mit einigen weiteren Beschäftigten haben sich die beiden dem postalischen Mailing verschrieben. Eine gewagte und dadurch umso interessantere Strategie im 21. Jahrhundert. Von dieser Strategie und dem Service des Unternehmens sind Bekanntheiten wie MyMüsli, Finanzcheck.de oder Fitvia begeistert. Europaweit kann man mit Optilize nicht nur sehr einfach die postalische Werbung erstellen und drucken, sondern diese auch direkt versenden. Ja, herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du da bist.
Hi.
Freut mich, dich heute auf dem Podcast willkommen heißen zu können. Wir haben uns ja vielleicht für die Audience zum Hintergrund kennengelernt auf der Startup Academy an der WHU. Du warst ja selbst Student an der WHU. Wie hat es dir da gefallen?
Fantastisch.
Was hast du mitgenommen an Erfahrungen? Wie bleibt dir die WHU in Erinnerung?
Nee, war super. Also deswegen bin ich auch immer wieder zurück, wenn sich die Gelegenheit ergibt. War super Zeit. Ich glaube, was habe ich mitgenommen? Halt insbesondere enge Freundschaft mit vielen spannenden Leuten. Hast ja auch einige getroffen in dem Wochenende. Und ja, und natürlich vielleicht auch so einen gewissen so ein Netzwerk in die Unternehmerwelt rein, weil eben viele Gründer mittlerweile von der WHU kommen und das natürlich viel, viel treibt und ermöglicht. Ne?
Ja, ja. Also das ist auch was, das ich so zuvor noch nie wirklich in dem Extrem eigentlich an einer Universität oder an einer Hochschule gesehen habe, dass dieser Gründerkult, also zum Beispiel Zalando, die Gründer von Zalando kommen ja auch von der WHU, dass das so ausgeprägt ist. Also so, ich würde schon sagen, Robert, so jeder zweite Student, den man da trifft, der hat eigentlich schon vor, irgendwann mal was Eigenes auf die Beine zu stellen, oder?
Ja, ja, in der Tat. Das ist, ich glaube, es ist halt eine super kleine Uni und da hat sich halt einfach irgendwie so ein Kern rauskristallisiert mit dem ganzen Gründen. Viele Leute, die auch ziemlich erfolgreich waren und dann, ich glaube, das verbreitet sich halt dann, ne? Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil das natürlich wirklich echt viele Türen öffnet.
Ja, wenn wir uns jetzt wieder so ein bisschen auf dich konzentrieren, dazu übergehen, mal so ein bisschen darüber zu reden, wie du eigentlich auf das Ganze gekommen bist, auf die Sache Unternehmertum. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen? In welcher Lebensphase hast du da dann letztendlich den Entschluss gefasst und wie blickst du heute drauf zurück?
Ich bin ja nach der WU damals so ganz klassisch in Unternehmensberatung gegangen, habe das 3 Jahre gemacht und habe dann halt mir die Frage stellen müssen, wie geht's weiter? Also machst du irgendwie so den klassischen Konzern- oder Beratungskarriereweg oder was anderes? Und ich hatte halt einfach extreme Lust drauf, Sachen ein bisschen schneller voranzutreiben, Entscheidungen einfach schneller zu finden, vielleicht auch schneller zu scheitern mit den Ideen, die ich hatte. Und so hat das ganze Thema angefangen, ne? Und irgendwann da geendet, wo wir uns kennengelernt haben. Mit, also dem, was ich jetzt tue, mit Optilize, was ja das Unternehmen ist, genau, an dem wir seit Jahren arbeiten und mit dem wir sehr, sehr happy sind, ne? Also das macht extrem viel Spaß mittlerweile.
Wie bist du da dann vielleicht, also ich weiß es ja schon, ja, habe ich ja so ein bisschen erzählt, aber für die Zuhörer, wie bist du da dann mit Martin zusammengekommen? Wie habt ihr, also man hört ja immer wieder so ein Fundament, ein grundlegendes Fundament für ein Startup, das gelingen soll, ist auf jeden Fall ein bisschen so das Dream Team, das am Kopf
Das hast
dieses
du jetzt aber
Startups.
gekratzt.
Ja, doch, das am Kopf dieses Startups steht. Wie hast du Martin gefunden so und wie hat das sich ergeben?
Martin und ich haben jetzt zusammen studiert, damals an der WU. Und Martin ist damals auch jetzt nicht sofort wie gesagt, so ein Gründungsumfeld rein, sondern auch in der Beratung. Und ja, und irgendwann kam halt eben Diskussion auf zwischen uns beiden: Wie geht's weiter? Was machen wir? Haben eben zu Ideen gesprochen, sind dann bei Rocket gelandet, Rocket Internet, in der Phase, ja, zum Rocket auch an die Börse ging und so weiter und viel Geld auch in neue Ideen gesteckt wurde. Haben da ein Unternehmen gegründet und im Rahmen dieses Unternehmens, als wir in Sydney damals live gegangen sind oder in Australien, kam mir die Idee zu Optilize. Die ist dann in der Schublade gelandet. Und ja, und irgendwann waren wir an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dieses ganze Rocket-Konstrukt macht irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Wir haben auch dieses Modell, ist nicht so richtig geflogen eigentlich. Und ja, dann kam halt diese Idee aus der Schublade wieder raus. Und ich habe Martin überzeugt, da anzutreten, dass wir eben so diese Firma bauen, Optilize. Und ja, über verschiedene Entwicklung hat sich das herauskristallisiert, was wir jetzt tun, was ja auch nicht ganz das war, was wir am Anfang gemacht
Was habt ihr denn am Anfang gemacht? Jetzt fangen wir mal vielleicht so
haben.
an. Was war denn die ursprüngliche Idee und hat es da viel Überzeugungskraft gebraucht, weil du jetzt gesagt hast, überreden?
Nee, also es war so, die ursprüngliche Idee war, wir haben viel Offline-Marketing gemacht damals, auch international. Das heißt, wir haben viel so Flyering gemacht, ja, an U-Bahn-Stationen, um Kunden zu gewinnen, so unadressierten Postwurf und also wirklich so solche Kanäle genutzt. Und die Idee war eben, was ist, wenn man die digital buchbar macht über eine Plattform? Das war die Idee und sagen wir so, Martin überzeugen war dann relativ einfach, weil ich glaube, wir haben gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten. Er hat ja auch gesehen, dass das ganze Zeug funktioniert, aber dass es da wirklich ein Problem gibt, das man lösen kann mit Technik oder mit Software. Und wir hatten auch relativ schnell Investoren an Bord, die das Ganze machen wollten. Also ging relativ flott. Was dann nicht so flott ging, was dann der spannende Teil war, ist, dass wir halt gemerkt haben, okay, dieses Ganze, alle Offline-Kanäle buchbar machen, ist irgendwie nicht so der Riesenmarkt oder das ist nicht so ein Riesenproblem, was vorliegt, weil jetzt eben die Agenturen, die das machen und das passt irgendwie. Aber haben halt dann gemerkt, im Bereich adressierte Mailings, das heißt, ja, ein Brief, eine Postkarte, also quasi das Äquivalent von einer E-Mail, ja, bloß physisch. Da gibt es halt einen Riesenbedarf und da gibt es Riesenchancen mit Software, ja, einfach bessere Kampagnen zu ermöglichen, die sehr, sehr nah an, sag mal, E-Mail-Marketing-Kampagnen sind. Und das ist halt, was wir so in den letzten Jahren aufgebaut haben und wo wir halt jetzt auch wirklich sehr, sehr viel auch große Unternehmen gewinnen, die eben uns da nutzen, was natürlich viel Spaß macht.
Ich fand das gerade so schön gesagt, weil du meintest, das Äquivalent zu einer E-Mail nur physisch. Das ist wirklich schön, dass man das in 2019 einen Brief so erklärt. Das
Ja,
Äquivalent
stimmt, ja.
zu einer E-Mail. So vor 20 Jahren hätte man gesagt, das Äquivalent zu einem Brief nur digital.
Ja, stimmt. Du hast gesagt, deine Zielgruppe ist jünger. Ja, das muss ich quasi, komme ich aus anderen Richtungen.
Ja,
Genau.
nee, perfekt, ist perfekt. Aber wenn wir jetzt nochmal
Das
genau
stimmt.
auf das Fundament so eures Unternehmens heute gucken.
Ja, ja.
Was ist der Kern? Also was genau macht ihr? Das ist vielleicht noch nicht so ganz rausgekommen.
Also wie früher der Kanal betrieben wurde, war ja so, irgendein Unternehmen hat eine Zielgruppe selektiert aus der Datenbank und die haben dann alle x-mal im Jahr denselben, was weiß ich, Katalog oder dergleichen bekommen. Das ist halt eigentlich, so funktioniert halt einfach nicht Marketing, ja. Dass ich einfach jeden mit dem gleichen Inhalt zum gleichen Zeitpunkt so mit der Gießkanne angehe. So, und was wir eben gesagt haben, ist, wir haben halt gesehen, dass so Kampagnenmanagementsysteme und dergleichen aufgekommen sind, auch so Sachen wie künstliche Intelligenz, die eben einem Unternehmen Informationen gibt, ja, zu den Kunden. Ja, der Kunde ist kurz davor abzuspringen. Der Kunde hat jetzt den und den Produktbedarf. Der Kunde kann jetzt an die Marke besser gebunden werden. Ja, und eben auf dieser Basis von diesen Daten kannst du halt auch von diesen Systemen, kannst du halt mit unserer Software sehr, sehr zielgerichtete, sehr, sehr agile kleine Kampagnen aussteuern. Ja, du hast irgendwo gekauft. Du bekommst nach dem Kauf, weil du den Zweitkauf nicht tätigst, bekommst du einen Brief. Du hast fünfmal, x-mal gekauft, du bekommst einen Anreiz, irgendwie ein ergänzendes Produkt zu kaufen. Ja. Du hast, ja, also all diese Sachen, du hast Geburtstag, kriegst einen Brief. Die Chance da dran ist ja, oder die große Frage ist, warum schicke ich einen Brief und nicht eine E-Mail? Verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, ich darf nicht eben eine E-Mail schicken, ich darf aber fast jedem einen Brief schicken. Ja, aber du hast für E-Mail brauchst ja ein Opt-in. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass natürlich die E-Mail kommt an und da hast du entweder einen Impuls, also dass du jetzt sofort kaufst, aber wenn der Bedarf irgendwie in 3 Tagen oder 3 Wochen stattfindet, dann ist die schon wieder untergegangen. Ne? Und ein Brief wird da anders wahrgenommen, landet auf dem Küchentisch und dergleichen. Das heißt, die Leute konvertieren mit einem höheren Anteil, also mehr Leute kaufen durch diesen Anreiz. Und das macht einfach den Kanal für gewisse Zielgruppen und für gewisse Anwendungsfälle sehr, sehr spannend, sehr, sehr profitabel und ermöglichen halt zu ergänzen mit den anderen Kanälen. Weil das ist ja nicht isoliert. Ja? In so einem Gesamtsystem sagst du halt, Kunde kriegt erst eine E-Mail, dann kriegt er eine Push-Nachricht, dann kriegt er einen Brief, dann kriegt er das. Die kannst du halt wie ganz andere Customer Journeys bauen, ja? in denen eben die Kunden über viele Kanäle mit den gleichen Inhalten zum richtigen Zeitpunkt adressiert werden. Und das ist halt super spannend. Ja? Weil das ist, wie sich dieser ganze Markt ändert, weil ja, genau wie du sagst, so klassisch Briefe schicken oder Kataloge, das stirbt halt aus, das braucht kein Mensch mehr.
Ja, also das ist eigentlich genau das, was ich auch so mal so ein bisschen predige, dieses Personalisieren, Individualisieren von quasi allem, das wir heute sehen, diesen Trend, den bringt ihr quasi in analoge Werbung. Das ist eigentlich so der USP.
Ja, absolut. Genau das Richtige. Also das ist die andere Sache. Früher war das so, ja, wir personalisieren. Was heißt das? Ja, da steht, hallo Frau Müller. Das ist keine Personalisierung, das ist einfach eine Anrede. Personalisieren heißt halt, und das kannst du halt auch in der Software, was weiß ich, du hast den grünen Schuh angeschaut, hier ist der grüne Schuh, schließ den Kauf ab und ergänzend haben wir noch das und das Produkt, was für dich empfohlen wird. Also und noch mit Bildern. Das ist Personalisieren und nicht irgendwie 2 Zeilen austauschen. Und da gibt es ja echt große Chancen, weil, ja genau, also du willst halt auch nicht als Ziel, als Empfänger von so einem Ding dich fühlen, wie wenn du hier Werbezettel im Briefkasten hast.
Ja, es ist aber natürlich auch so neben Personalisierung, das Trend der Personalisierung, sage ich natürlich aber auch immer, Leute, alles wird halt noch digitaler. Digitalisierung ist nichts, was jetzt dieses Jahr angefangen hat, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und da kann man natürlich auch kritisch auf das Konzept schauen von euch, also sagen, ja, Papier, Post, ob es das noch gibt, hat deiner Meinung nach das Konzept ein Ablaufdatum?
Also wenn du jetzt mit Marketern sprichst und über die Online-Kanäle sprichst, dann wirst du wenige Leute finden, die sagen, Online-Marketing heute macht so viel Spaß wie vor 5 Jahren noch. Was ist der Grund? Schau dir einfach die Entwicklung an. Und ich habe auch früher Marketingrollen gehabt, wo ich viel Online-Marketing ausgesteuert habe. Aber wenn du dir anschaust, wie sich zum Beispiel die Klickkosten auf Google entwickelt haben, auch wie sich Facebook Kosten für Impressionen entwickelt haben, die gingen massiv nach oben, weil halt die Kanäle so gepusht wurden und jeder da rein schüttet mit massiven Budgets, was ja auch richtig ist in vielen Fällen. Aber das führt halt dazu, dass diese Kanäle A, aus der Kostenseite nicht mehr so kompetitiv sind und da hast du B, noch solche Probleme wie Adblocker zum Beispiel. Ne? Wenn du anschaust, jetzt auch in jüngeren Zielgruppen, wie hoch der Anteil von Adblockern ist, ja, dann ist es halt klar, ist Bannerwerbung kann spannend sein, aber wenn die Leute Adblocker haben, dann kann ich keine Bannerwerbung schalten. Oder schau, wie hoch die Opt-in-Raten bei E-Mails sind. Ne? Das heißt, irgendwie theoretisch sind es super Kanäle und die sind auch, wenn die funktionieren, ausgesteuert werden können, sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt alles digital, das wäre relativ, ich würde fast sagen, naiv. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wir halt, wir reden von einem physischen Medium und so weiter. Und ich glaube, da wird viel passieren. Ich glaube, was aussterben wird, wird wirklich so Sachen sein wie Kataloge und wirklich so ganz, ja, diese ganzen Gießkannen-Themen. Ich glaube aber, dass ein physischer Touchpoint schon noch eine Bedeutung hat. Wie gesagt, wenn er es in der Lage ist, gewisse Vorteile von digitalen Medien eben mit abzubilden. Du wirst nie alles haben. Du wirst nie eine Kampagne haben, wo du sagst, ja, der Kunde schaut jetzt was an und hat 30 Sekunden später was im Briefkasten. Das geht per E-Mail, das geht aber nicht postalisch. Das heißt, du hast gewisse Schwächen, du hast gewisse Vorteile und du musst eben schauen, wie das in Einklang kommt. Und ich glaube schon, dass der Markt nicht einbricht, also auch nicht absehbar. Wenn du dir auch die Zahlen anschaust, dann wächst der Markt tatsächlich mit postalischen Versendungen aktuell noch gering, aber er wächst ein bisschen. Das heißt, ja, ich glaube, man muss den halt, wie gesagt, man muss den halt voranbringen und digitale Chancen damit einphasen. Ja.
Ist das so der Haupt, die Haupthürde, die es bei einem Kunden zu überwinden gilt, wenn man ihn davon überzeugen möchte, mit Optilize zu arbeiten, dass man sich quasi auf diesen vermeintlichen Rückschritt einlässt oder dieses analoge einlässt oder was sind da so die Hürden?
Also es gibt ja zwei Arten von Unternehmen eigentlich, mit denen wir zu tun haben. Die eine Art von Unternehmen, das sind diese ganzen E-Commerce-Unternehmen und diese ganzen, ja, sagen wir mal, die Unternehmen, die aus der digitalen Welt kommen, aus dem Online-Marketing, die den Kanal noch nicht kennen. Wenn du dir die anschaust, die investieren teilweise massiv mittlerweile in den Kanal. Wir haben ein Unternehmen, die haben mit uns 2017 Pilot gefahren, da haben die 5.000 Euro investiert. Die haben letztes Jahr, haben die dann das Ganze hochgefahren auf 300.000 Euro und dieses Jahr geht es nochmal deutlich höher. Das heißt, wir sehen extrem viele von diesen Unternehmen und mit denen ist halt, ich sag mal, die Hürde, denen zu sagen, guck mal, ja, der Kanal ist irgendwie altmodisch, aber am Ende ist ja nicht egal. Also am Ende für einen guten Marketer zählt ja nicht, der Kanal ist altmodisch oder fühlt sich komisch an, sondern am Ende zählt, womit erreiche ich meinen Kunden mit der richtigen Botschaft und generiere die richtigen Effekte. Ne? Und das kannst du halt sehr gut mit dem Kanal beweisen. Das ist einfach sehr profitabel einsetzbar. Auf der anderen Seite, aber das ist eine Hürde. Also das ist schon was, wo du sagen musst, guck mal, das sind die Chancen und wir haben halt jetzt den Vorteil, dass fast alle der großen E-Commerce-Player uns nutzen und das hilft natürlich schon, ne? Weil du sagst, der und der macht es schon und hier sind übrigens Zitate von denen.
Bitte? War halt am Anfang dafür.
Ja, genau. Schwer. Genau, da musste kämpfen. Ja. Die andere Hürde und anderen Unternehmen, die sind eigentlich noch schwieriger zu gewinnen gewesen, das sind die den Kanal schon seit 30 Jahren betreiben, also so die Katalogversender und so weiter. So, und bei denen musst du halt schauen, dass du denen halt sagst, guck mal, Leute, das ist, ich weiß, ihr habt die Erfahrung und so weiter, aber hier gibt es Chancen, diesen Kanal nochmal anders zu betreiben, durch uns, auch zu automatisieren und so weiter. Und dadurch können wir nochmal andere Ergebnisse produzieren. Und die waren eher schwieriger am Anfang, weil die halt eher so sind, dass sie sagen, ja, kommt halt ein Startup um die Ecke und die sagen uns, ja, die erklären unser Kerngeschäft. Ja. Und jetzt mittlerweile merken wir halt bei denen auch, dass sie sagen, ah, okay, wir haben jetzt die ganzen neuen Systeme, wir haben eine Marketing-Cloud mit die künstliche Intelligenz, Kampagnenmanagement und so weiter. Und irgendwie, wieso, und diese Intelligenz nutzen wir nicht für den Kanal. Und dann sagen wir, ja, warum nutzt doch, probiert es doch mal mit uns. Und das funktioniert dann ganz schön nach und nach. Auch da immer so dieser Prozess, gewinnst du erst einen Kunden, hast Referenzen, die sind happy, kannst dann dir weiter, irgendwas weiter empfohlen und so weiter. Und irgendwann kommt so eine gewisse Welle, wo halt, wo so eine Erkenntnis dann rüberschwappt. Wobei du schon auch Unternehmen hast, die stecken halt eigentlich immer noch in den 90er Jahren fest da. Ja, die ja, sagen, ja. Ja, ist so, ja, das ist auch okay. Ja.
Jetzt habt ihr diese Hürden, sagen wir mal, gemeistert. Jetzt
bietet ja, gemeistert ist gut, also weitgehend.
Es ist natürlich, wenn wir jetzt auf den individuellen Kunden sind, dann haben wir mal bei XY Anzahl an Kunden, die so gemeistert. Jetzt macht ihr das ja nicht nur deutschlandweit.
Ja.
Sondern ihr macht das ja europaweit, richtig?
Mhm. Genau.
Ausweitung auf Europa und auch, dass ihr ja einen allumfassenden Service macht, also ihr druckt das ja dann auch. Ja. Ihr seid ja nicht nur hier die Vermittler, sondern seid letztendlich ja auch die am Ende das Ganze dann versenden. Hört sich nach einem riesigen Aufwand an. Was sind da oder waren so die größten Hindernisse, bis man mal eingespielt war? Ist das von der Verwaltung her so aufwendig, wie man sich das vorstellt?
Also sagen wir so, wir drucken ja nicht selbst, sondern es geht ja an Druckereien, die dann ausgesteuert werden und dann an Postgesellschaften, die verteilen. Aber du musst die da schon anbinden, letztendlich auf eine automatisierbare Art und Weise. Du musst die richtigen finden, die Qualität erreichen, skalierbar sind und all diese
Länder.
Dinge. In den Ländern, genau. Das ist definitiv nicht so einfach gewesen. Für uns war es halt wichtig, weil wir halt sehen, dass auch zunehmend diese Rolle der Person, diese Kanal steuert, da sitzt halt jemand in Deutschland, der steuert 5 Länder. Der will halt nicht in jedem Land ein Setup haben, sondern es über eine Plattform, über ein Tool aussteuern. Wie wir es gemacht haben, wir sind eigentlich so vorgegangen, dass wir immer gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nicht, wir bereiten jetzt nicht die ganzen Länder vor, sondern wir haben immer eigentlich einen großen Kunden gewonnen, der gesagt hat, ich will was wie euch. Und der hatte dann oft schon ein Setup, also irgendwie gute Druckereien, Rahmenverträge. Und die haben wir quasi übernommen und haben die einfach an uns angeboten. Und hatten dann auf einmal schon eine starke Basis und da baust du dann halt auf. Und dann baust du halt, klar, da hast du auf einmal hast du ein Riesenvolumen, auf einmal kannst du komplett anders verhandeln, auf einmal hast du andere Druckereien, die du anbindest, und auf einmal hast du ein sehr, sehr mächtiges Setup, mit dem du einen großen Mehrwert generierst. Und ich fand das eigentlich immer ganz spannend, weil du halt, das ist so ein bisschen so Piggybacking, also du lässt dich von eigentlich gemeinsam mit einem Kunden, kommst du da an den Start. Ähnlich haben wir es auch gemacht bei den Integrationen in Systeme, wo wir halt nicht diese Systeme angegangen sind und gesagt haben, wir wollen uns integrieren oder wir wollen hier eine Standardintegration bei euch sein, sondern wir hatten immer einen großen Kunden und der hat gesagt, ich finde es grandios, was ihr macht, ich würde es nutzen, aber ich habe dieses System, da seid ihr noch drin. Und gesagt, bitte mach uns ein Intro. Und auf der Basis konntest du halt auch wieder das ganze Thema vorantreiben mit einer komplett anderen Wahrnehmung bei deinem Geschäftspartner, als wenn du jetzt ankommst und sagst, hier, da sitzen 20 Leute in Berlin und wir haben da tolle Opportunitäten.
Ja, hört sich nach viel Kommunikation an, nach viel kommt immer auf den jeweiligen Kunden an, also wenig standardisiert wahrscheinlich, oder?
Bitte, sag nochmal.
Dass es sich sehr viel nach Kommunikation und nach kommt immer auf den Kunden drauf anhört und weniger nach Standardmodell klatschen wir auf den Kunden drauf und der durchläuft dann das.
Ich würde sagen, doch. Also sagen wir so, du kannst nicht sagen, in der Größenordnung von Unternehmen, mit denen wir mittlerweile arbeiten, kannst du halt nicht sagen, hier, so ist es, fertig. Sondern du musst den Kunden verstehen, du musst verstehen, was haben die für Bedarf, wie nimmst du den an der Hand, um sicherzustellen, dass auch so ein Testszenario zum Erfolg wird. Aber am Ende sind wir schon ganz klar ein Softwareunternehmen, wir sind keine Agentur, die jetzt irgendwie für jeden irgendwie das Recht bastelt. Und das haben wir tatsächlich auch gelernt. Ja? Am Anfang ist es so, wenn du so ein Unternehmen startest, da machst du halt alles, um die ersten Kunden zu gewinnen. Ja? Also der Kunde sagt halt, was weiß ich, mit Gummibärchen verschicken per Brief, dann würde es, wir haben es nie gemacht, aber wahrscheinlich noch Gummibärchen verschickt. Jetzt ist halt so, dass wir sagen, nee, wir haben klare Formate, das sind Best Practices, die machen Sinn, das ist für uns auch automatisierbar, so läuft es, genau. Weil du halt schon, wenn du immer nur Sonderlocken für die Leute abbildest, dann findest du halt nie deine Linie und irgendwann musst du halt sagen, dann lasse ich halt auch mal ein paar Euro auf der Straße liegen, im Sinne von, ich muss zu einem skalierbaren Geschäftsmodell werden.
Das ist das, was ich sagen wollte, ja.
Ja, genau. Und das ist nicht immer einfach, weil, wie gesagt, am Anfang geht es halt nicht. Am Anfang musst du machst halt, was geht, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, zu zeigen, da ist irgendwas. Und das ist dann so ein, ja, das ist dann so, schon so ein Schritt, den musst du halt im Kopf dann mitnehmen, wo du sagst, so, jetzt hört es aber auf. Du hast immer noch Sonderfälle, ja, wo du sagst, da ist irgendein Riesenkonzern und der will irgendwie ein bisschen eine Sonderlocke. Okay, ne, aber im Großen und Ganzen musst du schon standardisiert arbeiten, weil sonst hockst du halt immer da und bastelst da rum an so kleinen Kram, wie so eine Agentur. Ne.
Ja, das ist, glaube ich, so einer von vielen, aber so zumindest der erste Tipping Point, den man dann eben so erreicht von diesem Full-Day-Hustle, der quasi auf alle Wünsche eingeht, auf jeden Kunden einzeln, bla bla, zu einem ja, skalierbaren System, das man sich dann letztendlich aufbauen kann, das dann auch zukunftsfähig ist. Genau.
Genau.
Bevor ich dich jetzt die letzte Frage frage, dann, wo können euch interessierte Menschen finden, dich, Martin, wo seid ihr denn so erreichbar?
Über die gängigen Kanäle, also sagen wir so, über klar, Webseite optilize.com, aber ansonsten gerne anschreiben über was es eben so gibt, ne? Xing, LinkedIn und so weiter, oder auch genau, auch wenn man uns anschreibt über unsere Kontaktdaten auf der Webseite, dann landen auch Themen für uns bei uns. Genau, jederzeit gerne melden zu allem von Praktika bis hin zu, wer Ideen hat, zu was auch immer spannend sein könnte in dem ganzen Feld. Ne?
Sehr cool, dankeschön.
Genau.
Dann lautet meine letzte Frage,
ja.
Robert, was fasziniert dich an der Zukunft am meisten?
Boah, keine einfache Frage. Die Chancen, also ich glaube halt, ich glaube, ich bin wahrscheinlich überoptimistisch, vielleicht bin ich deswegen, mache ich deswegen auch, was ich mache, aber ich glaube, die Chancen, die Welt zu verbessern.
Glaubst du, dass du mit Optilize die Chance hast?
Die Welt zu verbessern?
Ja.
Also sagen wir so, ich würde es jetzt nicht irgendwie auf die irgendwie eine NGO startet oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, wir, und wie gesagt, ich würde es nicht als Weltverbessern sehen, ne? Weil wir heilen jetzt auch keine Krankheiten oder sowas, aber wir, sagen wir so, mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, machen wir für die Leute, mit denen wir arbeiten, deren Leben deutlich einfacher, ermöglichen es ihnen erfolgreicher zu arbeiten, sich mehr zu fokussieren auf die Themen, die Spaß machen, ja? Nicht irgendwie irgendwelche operativen Themen, sondern strategisch zu denken, zu arbeiten, das zu machen, was am Marketing Spaß macht. Ja, vielleicht ist es ein kleiner Schritt, aber ich glaube eher, die großen Themen, die kommen natürlich in anderen Bereichen eher zum Vorschein. Ne?
Ja, vielleicht auch in anderen Lebensabschnitten.
Ach so, ja. Vielleicht bin ich noch zu jung oder schon zu alt. Eher zu jung.
Ich glaube, eher zu jung. vielen Dank für das Gespräch, Robert.
Gerne.
War wirklich schön, mit dir wieder zu reden. Und ja, auf jeden Fall an alle, die interessiert sind, Robert anschreiben. Ist gar kein Stress. Habe ich so selbst auch gemacht. Wieder über LinkedIn hier zugemüllt, bis man einen Interviewtermin vereinbart hat. Also keine Scheu vor Kontakt. Und ja, vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Ciao.